Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Constanze Alvarez. Herzlich willkommen. Heute geht's um Erinnerung, um den Versuch, den Opfern des Nationalsozialismus einmal anders zu gedenken und um das Projekt Die Rückkehr der Namen. Außerdem in der Sendung Schreiben gegen die Repression. Welchen Preis manche Schriftsteller dafür zahlen, davon erzählt das Buch Freiheit in Briefen von Yirgalem Fiseha-Mebratu und Tanja Kinkel. Wir empfehlen den Film Ich, Capitano, der bei den Oscars für Italien im Rennen war, und stellen den Chor der Vielfalt vor in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Macht die deutsche Erinnerungskultur noch Sinn, so wie wir sie seit Jahren praktizieren, mit den üblichen Gedenktagen und Feierlichkeiten? Darüber wird in letzter Zeit viel diskutiert. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn noch, sich mit den Grauen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, auf eine emotionalere, individuellere, tiefgründigere Art? Dazu entstehen gerade viele interessante Ansätze. Auch der Bayerische Rundfunk hat sich dazu Gedanken gemacht und zusammen mit dem Münchner Kulturreferat ein Projekt ins Leben gerufen. Die Rückkehr der Namen heißt es. Darin übernehmen rund 1000 Münchnerinnen und Münchner eine Art Patenschaft für jeweils eine Person, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurde. Mit dabei Henriette Heine. Sie hat sich mit der Lebensgeschichte von Günther Koppel auseinandergesetzt.
Also er ist 17 Jahre alt geworden. Er ist im März 1924 in Altona in Hamburg geboren, weil sein Vater einer dort wohl ja ansässigen, altehrwürdigen Kaufmannsfamilie entstammt. Da ist eben der Günther Koppel geboren worden. Sie sind dann 1932 nach München gezogen und da hat der Vater ein Geschäft für Trockenfrüchte, Obst und Gemüsekonserven aufgebaut. Sie haben in der Maximilianstraße gewohnt. Er hat 5 Geschwister gehabt, der Günther Koppel. Er war der Älteste.
Erzählt Henriette Heine über den 1941 in Kaunas ermordeten Günther Koppel. Die Münchner Juristin ist zufällig im Internet auf das Projekt Die Rückkehr der Namen gestoßen. Sie fand die Idee, stellvertretend für die von den Nazis ermordeten Menschen an ihren ehemaligen Wohnorten mit ihren Namen zu stehen, berührend und wichtig.
Weil jedes Schicksal ist einzigartig und jedes Schicksal verdient es, dass man sich daran erinnert. Und was mich halt bei dem Projekt auch so angesprochen hat, ist, dass diese abstrakte Zahl von 6 Millionen ermordeten Juden, das ist so eine abstrakte Zahl. Aber wenn ich das Gesicht von individuellen Menschen sehe, hat das eine ganz andere Wucht.
Genau das war auch der Gedanke, der Andreas Bönte, der stellvertretende Programmdirektor Kultur des BR, vor einiger Zeit auf die Idee zu dem Projekt brachte.
Und ich war mit meinem Sohn vor ein paar Jahren in Auschwitz und dann hat man einfach gesehen, diese Anlagen, aber die trotzdem oft gar nicht so betroffen machen, weil man sieht ja auch die Menschen nicht, die da ums Leben gekommen sind. Und eigentlich erst so Galerien mit Bildern und wenn man die Lebensläufe von Opfern liest und wenn man sie sieht, wird man eigentlich angesprochen. Also das heißt, da merkt man erstmal, das waren Menschen, die ganz normale Leben gelebt haben. Die waren bei uns in der Gesellschaft. Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und dann plötzlich verschwinden sie. Und das wollte ich eigentlich umdrehen oder wollen wir zusammen umdrehen und diese Namen, diese Personen wieder in unsere Erinnerung zurückholen, einfach mit dem Sinn darüber nachzudenken, wie ist es damals passiert.
So entstand das BR-Projekt Die Rückkehr der Namen in Kooperation mit der Stadt München. Die Idee, die Teilnehmenden übernehmen Patenschaften für insgesamt 1000 Opfer des Nationalsozialismus. Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen oder Gegner des NS-Regimes. Am 11. April ab 15 Uhr erzählen sie dann an den Wohn- und Wirkungsstätten der Verfolgten mit Erinnerungstafeln von deren Schicksal und tauschen sich mit Passanten aus. Anschließend gehen die Paten einen Weg der Erinnerung vom Königsplatz durch das ehemalige braune Viertel zum Odeonsplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. 600 Patenschaften wurden über verschiedene Verbände und Institutionen vergeben, 400 haben Privatpersonen übernommen. Henriette Heine ist eine von ihnen. Sie konnte sich eine Person aussuchen und entschied sich für den jüdischen Jungen Günther Koppel, der mit 17 ermordet wurde.
Ich habe mich irgendwie gefragt, ja, wie war ich denn mit 17? Und ich war noch nicht wirklich ein ernsthafter Mensch oder ich war einfach so ein bisschen, ach, keine Ahnung, also Lust auf gar nichts, kein Bock auf gar nichts. Ich wusste auch nicht genau, was soll ich machen, was soll ich beruflich machen, keine Ahnung. Aber was ich ganz sicher nicht hatte, war irgendwelche Todesangst oder Angst um mein Leben. Und der Günther Koppel, der war doch wahrscheinlich auch voller Träume, Hoffnungen, Wünsche für sein weiteres Leben. Also das sind doch alles Menschen oder jetzt konkret der Günther Koppel, ein Mensch wie du und ich.
Henriette Heine beginnt, über Günther Koppel zu recherchieren.
Also das Internet ist eine gute Quelle und da insbesondere auch so das NS-Doku-Zentrum, da habe ich einiges gefunden. Ich war dann auch im Münchner Stadtarchiv, was mich auch nachdenklich gemacht hat, einfach zum Beispiel den Reisepass vom Günther Koppel in Händen zu halten, wo ich weiß, er hatte den auch in der Hand. Und da dann zu sehen, eben das J für Jude, das Gesicht zu sehen, also man denkt so, warum?
Im Internet findet Henriette Heine Auszüge aus den Erinnerungen von Günthers Bruder Alfred, der überlebt hat, und rekonstruiert so Stück für Stück das kurze Leben von Günther Koppel. Nach 1933 hofft die wohlhabende jüdische Familie, dass der Spuk bald vorüber ist, und entscheidet sich, in München zu bleiben. Doch nach der Reichskristallnacht 1938 wird der Vater im KZ Dachau inhaftiert. Freigelassen wurde er mit der Auflage, Deutschland sofort zu verlassen.
Und er ist dann über Umwege 1940, über Umweg Russland, Japan nach New York City, in die USA emigriert. Die Brüder Alfred und Walter, die lebten bei ihrer Tante in Berlin und konnten durch eine jüdische Kinderhilfsorganisation ihrem Vater nachfolgen 1941, also kurz bevor im Prinzip alles dicht gemacht wurde. Der Günther ist bei seiner Mutter und bei den drei jüngeren Geschwistern hier in München verblieben.
Trotz verzweifelter Versuche hat es der Vater nicht geschafft, seine Familie zu sich in die USA zu holen. Am 20. November wurden Günther Koppel, seine Mutter und drei jüngere Geschwister nach Kaunas in Litauen deportiert und dort drei Tage später erschossen. Am kommenden Donnerstag wird Henriette Heine im Rahmen des Projekts Rückkehr der Namen an seinem letzten Wohnort in der Maximilianstraße 15 in München mit Günthers Namenstafel stehen und seine Geschichte erzählen.
Ich weiß ja auch nicht genau, was da auf mich zukommt. Also ich hoffe natürlich, dass ich auch mit Passanten ins Gespräch komme, dass man vielleicht auch Fragen stellt oder ja, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, weil ich finde es halt extrem wichtig, unseren Mitmenschen ein Gesicht zu geben und dass wir sie nicht vergessen, dass wir uns erinnern und eben uns bewusst machen, was für eine Verantwortung wir haben. Ja, und dass wir die wahrnehmen, dass wir eben sagen, das passiert nie wieder.
Die Rückkehr der Namen, ein Erinnerungsprojekt des Bayerischen Rundfunks. Julia Smilger hat es vorgestellt. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, auf br.de/Rückkehr der Namen finden Sie mehr Infos zum Programm. Von der Zeit des Nationalsozialismus kommen wir in die Gegenwart und zu einem Begriff, der für jeden von uns etwas anderes bedeutet: Freiheit. Für die einen ist es das schönste Wort überhaupt. Für andere mag es nur eine Worthülse sein. Für Jirgalem Fiseha Mebratu bedeutet Freiheit, dass sie ihre Meinung äußern kann, ohne dafür hinter Gitter zu kommen. Genau das ist der Schriftstellerin vor einiger Zeit in ihrer Heimat Eritrea passiert. Weil sie kritische Gedichte schrieb, wurde sie inhaftiert. Jirgalem Fiseha Mebratu ist es trotzdem gelungen zu entkommen. Über das Programm Writers in Exile lernte sie die deutsche Schriftstellerin Tanja Kinkel kennen. Über das Schreiben haben sich die beiden Frauen angenähert und zusammen ein Buch herausgebracht. Freiheit in Briefen, zwei Autorinnen im Dialog. Heinz Gohr hat mit ihnen gesprochen.
Einen Dialog zu führen wäre heutzutage über all verfügbare soziale Medien sicher leichter gewesen als über die traditionelle Form des Briefs. Aber ich vermute mal, Sie hatten vor dem Beginn Ihres Dialogs schon die Absicht, das als Buch zu publizieren.
So ist es, denn es ist ein Dialog in einer ganzen Reihe von Dialogen. Vor vielen Jahren hat Franziska Sperr, damals Writers in Exile Beauftragte des Deutschen Pen-Zentrums, die Idee gehabt, dass für unsere Writers in Exile Stipendiaten es eine Möglichkeit wäre, den deutschen Lesern bekannter zu werden und ihre Kultur, der deutschen Kultur, noch besser vermitteln zu können, wenn ein literarischer Dialog geführt würde mit einem deutschen PEN-Mitglied. In unserem Fall war es so, dass mich Leander Sukow gefragt hat, ob ich bereit wäre, bei diesem Programm mitzumachen, und fand es fantastisch und es war mir eine Ehre und ich sagte sofort ja. Umgekehrt war Jirgalem diejenige von den Stipendiaten, die bereit war mitzumachen. Und so hat sich unser Briefdialog entwickelt.
Jirgalem, als Dichterin und Journalistin waren Sie jahrelang in Eritrea, ohne Anklage, ohne ein Verfahren inhaftiert, waren eine politische Gefangene, der es 2018 gelang, nach Deutschland auszureisen. Das Exil prägt seither Ihr Leben. Könnten Sie kurz die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation in Ihrer Heimat skizzieren, die Ihnen eine Rückkehr momentan unmöglich macht?
The current situation in Eritrea, in
aktuell existieren in Eritrea, also im derzeit schlimmsten Staat dieser Welt, nicht einmal grundlegende Menschenrechte. Alle leben in permanenter Angst. Männer und Frauen müssen Militärdienst von unbekannter Dauer leisten. Der Präsident regiert seit über 30 Jahren, ohne gewählt zu sein. Wir haben keine gültige Verfassung. Menschen, vor allem Journalisten, verschwinden grundlos. Wer einmal von dort geflohen ist, kann nicht zurück.
Anybody, if once fled from Eritrea, cannot go back.
Eritrea ist in westlichen Medien nicht so im Fokus wie derzeitige heiße Konflikte und Kriege in Nahost oder in der Ukraine. Wollten Sie und Frau Kinkel mit dem Buch mehr Aufmerksamkeit erzeugen für Ihr Land und die Menschen, die dort in Unfreiheit leben und unter einem brutalen, repressiven System leiden?
Yeah, I want any chance, any platform to get attention.
Ich freue mich über jegliche Aufmerksamkeit für mein Land und die Lage meines Volks. Das Buch von Tanja und mir, glaube ich, kann dazu beitragen, dass die Welt, zumindest die deutschen Leser, genauer hinschauen.
To German readers at least.
Ihr Austausch, Frau Kinkel, geht über fast 3 Jahre in dem Buch und beginnt mit den ersten Anzeichen der Corona-Pandemie. Mir ist aufgefallen, dass Sie beide anfangs sehr behutsam Ihre doch krass unterschiedlichen Lebenssituationen vergleichen, also wie sie sich in kultureller, politischer, alltagsbezogener Wirklichkeit unterscheiden, dass dann aber durch die Pandemie, durch innenpolitische Ereignisse wie den aufkeimenden Rechtsradikalismus, durch den russischen Angriff auf die Ukraine, dass plötzlich auch für Sie Bedrohungsszenarien wichtig wurden. Bedrohte Gesundheit, Einschränkungen der Freizügigkeit, Verschwörungstheorien. Hat sich dadurch Ihr Blick auf Schicksale wie das von Jirgalem nochmal verändert?
So direkt würde ich nicht sagen verändert, aber was es für mich bedeutet hat, war auf jeden Fall mir zu zeigen, wie ungeheuer privilegiert meine eigene Kindheit und Jugend in den 80ern und 90ern war. Ich meine, du meine Güte, 88, 89, ich glaube, späteren Leuten kann man nicht mehr vermitteln, was das bedeutet hat, der Fall der Mauer, der gründliche Optimismus, den wir damals hatten. Ich war wirklich fest überzeugt, es würde in Europa nie wieder Krieg geben.
Sie haben sehr erfolgreiche historische Romane verfasst. Sie haben über Leon Feuchtwanger promoviert, einen berühmten Exilanten, der Nazi-Deutschland verlassen musste. Sie engagieren sich beim Deutschen Pen, das haben wir schon gehört, unter anderem für Writers in Exile. Was ist für kritische Geister, für Journalisten, Autorinnen wie Jirgalem heute anders als für tausende Exilschriftsteller des 20. Jahrhunderts?
Zunächst einmal würde ich sagen, wir machen uns etwas vor, wenn wir nicht sehen, dass Jirgalem eine schwarze Frau ist, ein Flüchtling aus einem afrikanischen Land. Und damit will ich das schwere Schicksal der deutschsprachigen Exilanten nicht runterspielen. Das war schlimm genug, aber es war trotzdem um einige Grade besser, sicherer, als es für jeden afrikanischen Journalisten heute ist. Damals übrigens auch, aber heute leider Gottes erst recht. Für eine Frau nochmal doppelt und dreifach. Jirgalem hat mir zum Beispiel erzählt, das wird auch in unserem Buch erwähnt, in einem Brief von ihr, wie ihre Anhörung verlaufen ist. Und ich wage zu sagen, wenn sie aus einem dominierend weißen europäischen Land gekommen wäre, wäre die Anhörung in Sachen Asylverfahren vielleicht etwas positiver verlaufen. Ich will ja niemandem Unrecht tun, aber die Statistiken sprechen da schon eine eindeutige Sprache.
2023 hat Ihnen Jerusalem die Stadt München den Georg-Elser-Preis verliehen. In der Jurybegründung zu diesem Preis hieß es, trotz der traumatischen Erlebnisse während ihrer Gefangenschaft hat sie sich dem Willen der totalitären Obrigkeit nicht gebeugt. Ja, bietet ihm aus dem Exil noch immer die Stirn, indem sie öffentlich Zeugnis ablegt, mal kämpferisch, mal poetisch. Letzteres, das Poetische, bezieht sich wohl auf ihren Gedichtband »Ich bin am Leben«, der letztes Jahr auch auf Deutsch erschienen ist. Was bedeutet das Schreiben für Sie in diesem Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit in Ihrer Heimat?
The poems are part of my diary. Some of them was written in prison.
Die Gedichte fungierten als eine Art Tagebuch. Einige entstanden ja im Gefängnis. Sie sind Teil des Kampfes, wie überhaupt meine Karriere gegen den Diktator gerichtet ist. Schließlich wurde ich inhaftiert, weil ich schreibe und Menschen eine Stimme gebe, die einfach verschwinden in Eritrea wegen ihres Berufs, ihrer Schriften, ihrer Überzeugungen.
Freiheit in Briefen, zwei Autorinnen im Dialog von Yirgalem Fiseha-Mebratu und Tanja Kinkel. Heinz Gohr hat mit beiden Schriftstellerinnen gesprochen. Das Buch ist beim Akono Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Wir haben es gerade gehört, manche Menschen zahlen einen enorm hohen Preis dafür, in Freiheit leben zu dürfen. Andere riskieren ihr Leben, um woanders Arbeit zu finden. Der Traum vom Wohlstand, von Sicherheit und einem besseren Leben treibt unzählige Menschen weg von ihrer Heimat hin nach Europa. Und täglich verlieren viele von ihnen dabei ihr Leben. Davon handelt Ich, Capitano von Matteo Garrone. Der Film erzählt die dramatische Geschichte zweier Jugendlicher aus dem Senegal und ihre Odyssee nach Europa.
Ausgelassene, glückliche Menschen, sie sitzen zusammen, lachen, spielen, raten Begriffe, necken sich. Eine vertraute Szene, die man aus dem Leben vieler Familien kennt. Nur, sie findet nicht in Europa statt, sondern in Dakar, der Hauptstadt Senegals. An der Peripherie der Stadt lebt in einer karg eingerichteten Behausung der 16-jährige Seydou. Wie die meisten Jugendlichen der Welt feiert er gerne, tanzt, singt und schreibt Songs, Liebeslieder. Neben der Schule schuftet er mit seinem Cousin Moussa auf dem Bau. Das verdiente Geld verstecken die beiden in ein ausgehobenes Loch und vergraben es mit Erde. Die beiden Teenager haben einen Traum.
Wir wollen nach Europa. Moussa, lass das doch, hör auf zu zählen. Stell dir vor, du wirst berühmt, ein großer Star. So groß, dass dich die Weißen um Autogramme bitten werden.
Ich muss dir was sagen, Mama.
Dein Platz ist hier. Du wirst hier bleiben und dieselbe Luft atmen wie ich.
Europa. Dort wartet ein besseres Leben auf sie. Dort werden ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Man wird sie als originelle Musiker feiern. Seydous Mutters dringlicher Appell, das Land nicht zu verlassen, kann die beiden nicht davon abhalten, die Reise nach Europa zu planen und sie auch durchzuführen.
Schnauze!
Bist du verrückt geworden? Unser Guide ist gleich weg. Wenn wir den Anschluss verlieren, sterben wir hier.
Bruder. Wir sind hier in Libyen. Geld her oder Gefängnis. Gebt uns euer Geld. Los, macht schon.
Die Reise zum Glück entwickelt sich zum Horrortrip. Lange Märsche durch die Wüste, vorbei an Leichen, an gebrechlichen, von den Strapazen gezeichneten Menschen, die am Ende ihrer Kräfte gnadenlos zurückgelassen werden. Man darf keine Zeit verlieren. Die perfekt organisierte Maschinerie der Menschenschlepper duldet keine Hindernisse, keine Verspätung, keine Gefühle. Der nächste Fahrer wartet bereits, um die Flüchtlinge auf seinem klapprigen LKW zu einem weiteren Treffpunkt zu fahren und sie einem anderen Komplizen zu übergeben. Jedes Mal wird abkassiert. Wer kein Geld mehr hat, darf nicht mehr weiterfahren. Es sei denn, die Verwandten im Heimatdorf schicken das nötige Geld. Als Seydou und Moussa in Libyen ankommen, trauen sie ihren Augen nicht. Überfüllte Kerker, kranke, verzweifelte Menschen, die qualvoll gefoltert werden. Das ist kein Gefängnis, das sind keine Polizisten, heißt es an einer Stelle. Es ist die libysche Mafia.
Wenn du bereit bist, das Boot zu steuern, könnt ihr beide zum Preis von einem mitfahren.
Aber ich habe noch nie ein Boot gesteuert. Ich kann nicht mal schwimmen.
Regelmäßig werden Zahlen von Regierungen, der UN, von NGOs und anderen Organisationen veröffentlicht. Einen genauen Überblick über diejenigen, die aus mehreren Gründen ihre Heimat verlassen, der vielen Toten im Mittelmeer oder auf anderen Fluchtrouten, die immer abenteuerlicher und gefährlicher werden, hat man jedoch nicht. Kontrollen an den jeweiligen Grenzen werden immer drastischer. Hilfsorganisationen werden oft daran gehindert, Menschenleben zu retten. Unterschiedliche Abkommen werden mit Regierungen abgeschlossen. Auch da fließt viel Geld. Doch die globalen Migrationsströme können damit kaum eingedämmt werden. In eindringlichen, emotionsgeladenen Bildern zeigt der italienische Regisseur Matteo Garrone am Beispiel der beiden Teenager Seydou und Moussa die Verzweiflung von Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um dem Elend zu entkommen und wie sie zum Spielball von skrupellosen, geldgierigen Gaunern werden.
Sie wollen uns hier sterben lassen, mitten auf dem Meer.
Am Ufer der Freiheit zerschellen die Träume.
Antonio Pellegrino über Ich, Capitano, ein Film von Matteo Garrone. Seit Donnerstag läuft er in den Kinos. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Der Chor der Vielfalt in Nürnberg freut sich über neue Mitsänger. Der Kinderfilm Siegersein von Solin Youssef kommt in die Kinos. Und in München startet morgen, pünktlich zum Welt-Roma-Tag, eine Vorlesungsreihe zum Thema Antiziganismus.
Nach 1945 endete der Antiziganismus auch nicht. Also es gab keine Zensur. Die Menschen wurden weiterhin diskriminiert, stigmatisiert und ausgegrenzt. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass Sinti und Roma kriminell sind. Auch da gehört eben ein bestimmtes Feindbild dazu. Also wen will man denn nicht in seiner Nachbarschaft haben? Den Hochschulprofessor? Gibt es nämlich auch. Aber es ist schon ein sehr stark negativ manifestiertes Bild. Und dementsprechend sind die Ausgrenzungserfahrungen und die Formen für die Betroffenen auch heute noch sehr stark. Weswegen sehr, sehr viele Menschen überhaupt die Zugehörigkeit zur Minderheitengruppe auch verschweigen.
Auch in der heutigen Zeit ist Antiziganismus weit verbreitet, erklärt Radoslav Ganev, Politologe und Gründer des Vereins Romanity, der Aufklärung über die Geschichte von Sinti und Roma leistet. Aus diesem Grund startet am morgigen Welt-Roma-Tag die Ringvorlesung Stimmen der Stärke, Sinti und Roma in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Antiziganismus.
Also die Ringvorlesung hat in einer ähnlichen Form schon mal in Berlin stattgefunden von einer feministischen Roma-Selbstorganisation Romani Pen. Und wir waren von dem Format so begeistert, dass wir gesagt haben, das wollen wir gerne auch nach München holen. Und zwar laden wir dafür Professorinnen, Professoren, aber auch Promovierte oder eben Aktivistinnen und Aktivisten ein, die sich zu einem speziellen Thema in Bezug zu Sinti und Roma positionieren. Das Schöne daran ist, dass alle Referierenden der Minderheitengruppen angehören. Das heißt, alle unsere Referentinnen und Referenten sind selbst Sinti und Roma. Und das Interessante dabei ist, dass das eben Perspektiven sind, die man häufig in der medialen Wahrnehmung gar nicht sieht.
Die Ringvorlesung Stimmen der Stärke findet morgen um 19 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Münchner Rathauses statt. Weitere Veranstaltungen finden bis zum 20. Juni in der Katholischen Stiftungshochschule München statt.
Alter, guck mal, wer ist die denn?
Digga, was ein Opfer.
Wo kommt die denn?
Die heißt Mona und kommt aus Rojava. Ist in Syrien.
Eine Schule in Berlin-Wedding, natürlich klischeegerecht voller Graffiti. Schüler und Lehrer sind ständig überreizt und voneinander genervt. Mittendrin die 11-jährige Kurdin Mona, die mit ihrer Familie vor dem syrischen Bürgerkrieg fliehen musste. Davon und natürlich von Fußball handelt der neue Spielfilm Siegersein der deutsch-kurdischen Regisseurin Solin Youssef. Wie schon bei ihrem ersten mehrfach ausgezeichneten Film Haus ohne Dach, hat Youssef auch das Drehbuch geschrieben. Ihre Hauptfigur Mona trägt autobiografische Züge. In Interviews bezeichnete sich die Regisseurin als genauso ein Verliererkind.
Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt?
Hey, sag mal!
Was?
Diese Schule ist eine Völkerkatastrophe.
Mona wird mies gemobbt.
Herzlich willkommen in Deutschland.
Ihren Frust über Mobbing und andere Probleme versucht Mona beim Fußball rauszulassen. Sie hat schon in Syrien gegen ihre Brüder gespielt und kommt dank ihrem Klassenlehrer Herrn Che, wie Che Guevara, ins Mädchenfußballteam der Schule. Auch dort muss sie sich behaupten. Der Grund, das Team besteht aus lauter Einzelkämpferinnen, die erst lernen müssen, dass sie gemeinsam alles erreichen können.
Und nehmt eure Wut und packt sie aufs Spielfeld, nicht untereinander.
Wer jetzt sagt, ein Mädchen mit Migrationshintergrund, das durch Fußball Respekt und Anerkennung bekommt, gab's das nicht schon mal, hat natürlich nicht ganz Unrecht. Der Grundplot erinnert leicht an den britischen Komödienklassiker Kick It Like Beckham aus dem Jahr 2002, in dem es um Fußball, britische und indische Klischees und natürlich um die erste Liebe ging. Siegersein taucht dagegen in viel düsterere Themen ein und spricht reale Probleme einer Gesellschaft an, die besonders in sozial schwachen Strukturen immer mehr Probleme mit Migration und Integration hat, aber trotzdem weiter jede Krise meistern muss. Siegersein von Solin Yusuf läuft ab dem 11. April im Kino. Unterschiedlich, bunt und harmonisch. Das ist der in Nürnberg beheimatete Chor der Vielfalt. Hier singen Einwanderer mit und ohne Fluchtgeschichte und Einheimische. Viele engagieren sich in der Flüchtlingshilfe, jeder ist willkommen, auch Menschen ohne Gesangskenntnisse. Man sollte nur bereit sein, in vielen verschiedenen Sprachen zu singen, sagt Mitinitiator Terefe Ficado Teggen.
Die Idee Chor kam mir in den Kopf, weil der Inhalt ist ja da. Viele Sprachen, viele Kulturen, jeder singt in der Küche. Mit ein bisschen Mut kann man daraus was Schönes entwickeln.
Teggen, von Beruf Logistiker und Ingenieur, kam aus Äthiopien nach Nürnberg, gründete den Chor 2017 zusammen mit Flüchtlingshelfern vom KUF Nürnberg, dem Amt für Kultur und Freizeit. Letztes Jahr gab es dafür den zweiten Platz beim Bayerischen Integrationspreis. Gesungen werden bekannte Lieder in verschiedenen Sprachen. Manchmal wird der Text auch so geändert, dass er besser zum Chor passt. Terefe Ficado Teggen geht es immer darum, besonders schöne Textstellen treffend zu übersetzen.
Chor gibt uns wirklich Transkulturalität zu erleben. Die Suche nach Parallelen in den Kulturen. Ja, wenn eine wichtige, schon poetisch festgehaltene Gedanke zum Beispiel, denken wir bei den Gedanken sind frei, sagt man, im finsteren Kerker sperrt man mich ein, im finsteren Kerker. Und das muss ich jetzt auf äthiopischer Ebene, auf äthiopischer Kultur, eine geeignete Ausdrucksweise suchen und finden und es schön singen. Und das finde ich total spannend.
Vom 8. April bis zum 22. Juli trifft sich der Chor wieder regelmäßig im Kulturladen der Villa Leon in Nürnberg zum Proben und zur Einstimmung auf das Deutsche Chorfest, das nächstes Jahr in Nürnberg stattfindet. Neue Mitglieder und Zuhörer sind willkommen.
Das waren die Kulturtipps der Woche von Viktoria Hausmann und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.